Du hast so viel für mich getan. Auf dem müssen wir aufbauen, auf dem dürfen wir aufbauen, wenn wir uns an das Thema heranwagen. Ja, es ist ein brisantes Thema. Es ist ein Text, der Herausforderungen drin hat. Es war ja auch nicht so, dass ich zu dem Text predigen muss. Aber der andere Bibeltext war noch verrückter, den mir die Milena gegeben hat. Aus dem Grund sind wir jetzt hier und unterhalten uns über die Ehe. Und ich bin aber, oder habe Freude bekommen, um mich in den Text zu nehmen, weil ich denke, es ist ein Thema, wo mindestens in meinem Leben Alltag Praxis ist, wo eine hohe Relevanz hat für unser Leben im Alltag und wo wahrscheinlich jeder irgendwo drinsteht. Ich will das Stichwort Barmherzigkeit über die Predigt hier am Anfang. Und zwar einerseits wird dann bewusst, wie wenig weit man ist, wenn man den Text so durchgeht. Und ihr könnt an x Punkte sagen, aber Felix, schau dich selber an. Und es stimmt, das ist nicht, noch nicht gut, nicht gut. Ich hätte aber auch Barmherzigkeit auf die andere Seite über die Predigt hier. Wir stehen alle an komplett verschiedenen Orten zu dem Thema. Hat jeder eine andere Geschichte, eine andere Situation. Und der eine oder andere sagt vielleicht, ja Felix, du kannst gut reden. Und das stimmt. Und das probiere ich heute auch. Aber es ist mir bewusst, dass da unterschiedliche Lasten zu tragen gibt und dass das auch einfach jetzt teils aus meiner Situation herauskommt, wo ich nicht alles abdecken kann. Den Text vom Epheser 5 möchten wir zuerst miteinander lesen. Er fängt da mit dem Satz, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das ist eigentlich fast wie der einleitende Satz, wir könnten ihm fast ein bisschen eine Headline nennen. Und dann kommen die zwei Abschnitte, die für Männer oder Frauen spezifisch geschrieben sind. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Und dann an die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der lehrt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Und dann am Schluss erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Das ist am Schluss das Ergebnis, oder wir können uns auch sagen, das zeigt uns auf, das Geheimnis, wieso wir die oberen Punkte uns zu Herzen nehmen. Wir werden die Predigt ein bisschen nach der Struktur des Text aufbauen. Wir werden am Anfang ein paar Hintergründe anschauen. Wir werden uns dann mit den herausfordernden Wörtern lieben und unterordnen auseinandersetzen. Wir werden dann über die brisante Frage diskutieren, wieso wird das so geschlechterspezifisch betont da. Und am Schluss schauen wir noch, was das Geheimnis für eine Auswirkung kann haben. Bei den Hintergründen müssen wir leider heute mal bei Adam und Eva anfangen. Dort hat nämlich die ganze Geschichte mit Mann und Frau eine zentrale Wende genommen. Der Adam hat von Gott einen Auftrag, eine Berufung gehabt. Er hat das Paradies zur Verfügung gehabt und hat dort drin seine Aufgaben gehabt. Hat aber auch ganz klare Grenzen gehabt. Das war der Baum der Erkenntnis. Es war eigentlich sehr wenig. Es war nur ein Baum. Aber der hatte er gehabt, dass der Adam ihm Gott hat können sagen, ich respektiere dich als Gott. Und da ist es ihm gegangen. Und er hat Eva als Hilfe bekommen. Und das ist nicht ein Handlanger gemeint, sondern mehr so die Hilfe, die, wenn der Adam wirklich nur weiter gewusst hätte, hätte dann noch Eva aus der Patsche helfen können. Im Teufel ist es gelungen, in der Eva eine Unzufriedenheit zu schüren. Dass sie nur zufrieden war mit der Situation, wo sie und Adam drin waren. Das ist meine Frage, hat es vielleicht der Adam auch ein bisschen verpasst, die Eva in die Berufung jetzt nehmen, die Eva die Dimension von dieser Berufung aufzuzeigen und mit ihr das Wort zu nehmen. Das ist jetzt nur meine Interpretation. Auf jeden Fall ist Adam im Konflikt ausgewichen. Er musste herstehen und sagen, Eva, du redest mit der falschen Person über das falsche Thema. Das hat er nicht gemacht. Er hat geschwiegen. Und sie sind miteinander schuldig geworden. Ja. Wenig später lesen wir in der Bibel, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Das ist also keine Aufforderung, sondern das ist eine Beschreibung vom Schaden, der entstanden ist. Die Einheit zwischen Mann und Frau, wie sie denkt, ist kaputt gewesen. Der Epheser, die Stelle, wo wir hier haben, schaue ich als eine Anweisung zur Rehabilitation an. Da geht der Paulus auf etwas ein, weil wir Schäden mitnehmen. Die Menschheit nimmt den Schaden mit von dem, was da passiert ist. Und die Stelle ist, die müssen wir uns vorstellen, wie die Anweisungen von der Therapeutin zur Sache, wenn jemand mit dem neuen Hüftgelenk wieder mal lernen muss laufen. Dann muss man ganz konkret Sachen sagen, was er jetzt machen muss, um das, was kaputt ist, wieder kompensieren oder überwinden. Und der Adressat ist nicht jemand, der ein neues Hüftgelenk bekommen hat, sondern der in Verbindung oder durch den Heiligen Geist die Kraft von Gott darf in Anspruch nehmen und mit ihm zusammen die Ehe wieder so leben, mindestens ansatzweise, wie sie gedacht wäre. Was wir aber mitnehmen, glaube ich, aus dem Text dürfen rauszulesen, sind die zwei Problemfaktoren. Die Verantwortungslosigkeit von Adam und die Unzufriedenheit von der Eva. Der neue Bund, den wir haben mit Jesus, gibt uns die Möglichkeit, das zu überwinden. Und wir haben bis jetzt den Epheser ja schon durchgenommen. Wir sind ja immer noch in dieser Serie mit gewissen Zwischen- und Unterbrüchen, aber wir sind immer noch dran. Und Kapitel 1 bis 4 beschreibt den neuen Bund, beschreibt die Möglichkeiten, die wir haben mit dem Bund. Wir können sagen, es erklärt uns die Steckdose, was da für eine Energie hinten dran ist, wenn wir mit deren umgehen. Und jetzt kommen wir in den Kapiteln, die kommen im Epheser, auf konkrete Anwendungen. Was wir mit dieser Energie sollen bewerkstelligen, an was, dass ich die Energie sagen soll. Und es werden drei Felder genannt im Epheser. Und zuerst schauen wir heute an. Es ist die Ehe, es ist die Familie und es ist das Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber. Das sind konkrete Anwendungen, die sich sagen, was die Kraft Gottes bewirkt, was sich bewegen kann, was sie auswirkt. Da wird sie sichtbar. Die Ehe ist eine Manifestation von dem neuen Bund. Nebst dem Wörtchen unterordnen war es schwierigst an dem Text die Tatsache, dass der Paulus uns die Ehe erklärt am Beispiel von dem, was Jesus für uns gemacht hat. Also wenn ich den Text lese und heiße, Frauen sollen sich einem Mann unterordnen, wie wir Jesus, dann denkst du, ja, aber hallo, ich bin ja fehlerhaft, ich mache Fehler, ich habe meine Grenzen. Wie soll das gemeint sein? Ich glaube, Paulus macht das, oder das ist so in der Bibel, weil Gott will uns die Wichtigkeit, die Dimension von der Ehe erklären. Und er erklärt uns da den Strom, an den Beispielen, an den Installationen von einem AKW. Es ist das gleiche Prinzip wie bei der Steckdose. Es ist alles gleich. Es hat auch Erdung und Phasen und es klopft, wenn man die zusammenhebt und so weiter. Es sind einfach ganz andere Dimensionen. Und ich glaube, um die Wichtigkeit und die Grösse aufzusagen, nimmt er ein Beispiel von Jesus und der Gemeinde. Obwohl wir viel begrenzter sind. Ich glaube, dass wenn wir uns bewusst sind, oder es ist befreiend, wenn wir wissen, wir müssen uns an dem orientieren, aber wir dürfen das nicht als Erwartungsstandard setzen. Sonst machen wir uns kaputt. Und ich denke, in der Geschichte ist leider vielmal passiert, dass man den Bereich Unterordnung, den kann man sogar noch gesetzlich verankern und anordnen. Und dort hat man sich dann sehr wohl am Grossen orientiert. Und die Liebe, die man leben muss, ist dann halt so gelebt worden, wie sie gelebt worden ist. Und da ist wichtig, dass man da das auch verhältnismäßig den abeskalieren. Es passiert nochmal etwas. Der Vater hat da seinen Bub vom Bobbycar genommen und ihn hinter das Steuer gesetzt vom grossen Traktor. Wenn Gott uns dehe am Beispiel von dem erklärt, was er für uns gemacht hat, dann nimmt er uns vom Bobbycar, setzt uns hinter das grosse Steuer und sagt, hey, look, in diesen Dimensionen denke ich über euch. Auf das laufen dir zu. In 15, 20 Jahren fährst du da mit dem Traktor. Da, wo du ist sonnenklar, der Bub, der kann das Steuerrädchen nicht einmal 2 cm drehen und kommt nicht an die Kupplung ab und so. Ist völlig logisch. Ist uns auch, muss uns klar sein. Wir stehen da, wenn wir uns an dem orientieren, was Jesus für uns gemacht hat. Aber wir sollen in das einwachsen und die Vision vor Augen haben. Jetzt die zwei schwierigen Wörter. Zum einen habe ich herausgefunden, dass man davon ausgeht, dass Unterordnung und Liebe beides allgemein zwei Bausteine sind für persönliche Reife. Und das gilt nicht nur in der Ehe. Das gilt für jeden Mensch in jeder Situation. Man hat untersucht, wieso das ist eine deutsche Untersuchung, wieso das Lehrverhältnis zur Berufsausbildung abgebrochen werden. Und die Lehrer, die scheitern daran, weil sich die Stifte nicht im Betrieb einordnen, unterordnen. Oder weil sie nicht in der Lage sind, sich in die Situation vom Kunden zu denken, vom Patienten oder vom Teammitglied. Ich denke, auf dieser Stufe können wir damit Liebe gleichsetzen. Sich in anderen nie denken und überlegen, was ist jetzt dran, wie kann ich dem Kunden helfen. An diesen zwei Punkten scheitern die meisten Lehrverhältnisse. Und ich gehe davon aus, oder wir müssen das wissen, grundsätzlich müssen beides können. Und zwar haben wir in der Bibel auch deutliche Hinweise drauf. Den ersten haben wir gerade am Anfang gehabt, von dem Vers, von dem Text da, vom Epheser, wo es heisst, ordnet euch gegenseitig unter. Da geht beide an. Und wir haben da die Liebe, die für uns alle gilt, untereinander. Und die Ehrerbietung, die auch für alle genannt wird. Und im anderen, im 1. Petrus, heisst es klar, dass wir uns sollen menschliche Ordnungen unterordnen. Und das ist die kleinste, erste menschliche Ordnung, die es gibt zwischen zwei Menschen. Aus dem heraus schliesse ich, dass das eine Betonung ist und nicht eine Aufteilung. Bei uns in der Musik heisst es immer, von der Klarinette gerne noch ein bisschen mehr, Posaune ein bisschen zurück. Das ist nicht, weil, das sagt der Dirigent nicht, weil Klarinetten wichtiger sind als Posaunen. Und er sagt es auch nicht, weil er will, dass wir bloß noch Pianissimo-Stellen spielen und die anderen auslösen. Sondern er gibt uns eine Anweisung, mit unserer Eigenart umzugehen, dass ins Gesamte passt. Und ich glaube, so müssen wir diese zwei Anordnungen verstehen. Wir sind mathematisch logisch erzogen worden. Und aus dem Grund haben wir ein Problem mit dem Unterordnen. Oder das Unterordnen, wir haben hier Gott und den Mann, und der muss sich Gott unterordnen. Und jetzt heißt es in der Bibel noch, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Der kommt nach unserer Logik, mindestens für die, die im Militär waren, ist klar, da gibt es eine Hierarchiestufe. Weil es geht nicht, dass sich ein Soldat über den Leutnant erhebt und der Leutnant sich im Soldat unterordnet. Das ist undenkbar. Wir haben aber hier in der Bibel mit dem Begriff sich gegenseitig unterordnen, eigentlich nach dieser Logik, ist schon fast ein Paradoxum. Und ich glaube, der eine, dass er so denkt, ist. Genau, es gibt noch einen weiteren Hinweis. Es heisst in dem Vers, dass sich die Frauen direkt Gott unterordnen sollen. Also die Frauen sind eigenständig und direkt Gott unterstellt und nicht über den Mann. Und dann müssen wir schon wissen, hier, die Ephesus bei den Griechen, die sind sich nicht so ganz sicher gewesen, ob Frauen wirklich auch denken können. Das war schon noch also andere Zeit gewesen. Das war sehr revolutionär gewesen, was hier der Paulus gebracht hat. Ich glaube mehr, dass es so ist, dass wir beide uns als Mann und als Frau Gott sollen unterordnen und dass er uns unendlich liebt. Und nur diese Beziehung und die Reife von dieser Beziehung macht es aus, wie fest wir in der Lage sind, das hier zu leben und die Betonungen umzusetzen, die uns der Paulus mitgibt. Die gegenseitige Unterordnung können wir als Schweizer mit demokratischem Verständnis, glaube ich, gut verstehen. Ich habe letztens ein Interview mit dem Berset gelesen. Dann haben sie gefragt, ob er eigentlich nie schlaflose Nächte hat, über das ganze Zeug. Dann hat er gesagt, täglich. Er verwacht jede Nacht zweimal und überlege sich, wo führt der Herr, kommt da gut, machen wir es richtig. Aber es sei für ihn eine grosse Ehre, dürfen in dieser Zeit das Land in dieser Position zu leiten. Jetzt ist die Frage, wir tun uns indirekt im Berset unterordnen, wenn wir heute Morgen aufs Singen verzichten und die blöden Masken anlegen und bloß das 50. in komischer Sitzordnung da sind. Ich glaube, er ordnet sich noch fast ein bisschen krasser unter. Es wird wahrscheinlich 2-3 Jahre geben, wo er sein Privatleben, seine persönlichen Präferenzen auf ein Minimum abschraubt. Ich bin jetzt mal gutgläubig und nehme es ihm wirklich ab, dass er es so mahnt. Dass er sich dem Volkswohl unterordnet. Ich glaube, das ist ein Bild von gegenseitiger Unterordnung, wie wir es transferieren können. Es ist ja auch ein bisschen ein Gespürschmied-Thema da, mit Liebe und Gefühl und so, oder? Aus dem Grund habe ich jetzt als Auflockerung etwas Mathematisches eingebaut. Und zwar, glaube ich, sind die beiden Faktoren, kann man wie eine Multiplikation anschauen. Wenn ein Mann schafft, 1,1 Liebe in seine Ehe einzugeben, oder? Also in der Multiplikation, alles, was grösser ist wie 1, macht es grösser, oder? Und die Frau schafft es auch noch, 1,1. Was gibt es denn am Schluss für einen Faktor? 11er-Reihe. Also gut, 1,21. Genau. Fazit, obwohl jeder bloß 10% mehr gibt, wächst es gesamt um 21%. Noch krasser ist, wenn ihr den Faktor 4 nehmt. Gibt jedes Dreifache hier und das Gesamt wächst in der Quadratur um 16. Ich will mit dem euch ermutigen, nur ein bisschen Engagement von beiden Seiten und es wächst. Und es wächst sogar mehr, wie dann ihr reingeben müsst. Das Zweite ist, wenn der Mann aus irgendwelchen Gründen nur 0,9 geben will. Und wir wollen aber gleich, dass die Ehe 1,2 wächst. Wie viel muss denn die Frau reingeben? 1,3444. Wenn er jetzt da im Kopf hätte können, dann müssen wir schon bald auf Autismus abklären. Die 10% weniger vom einen muss der andere mit viel mehr kompensieren. Ich glaube, es gibt Zeiten, wo der eine mehr muss tragen in der Ehe. Aber wenn wir da in Anspruch nehmen, müssen wir wissen, der andere trägt mehr Last. Um ein Vielfaches. Wenn einer gar nicht mehr will, kann der andere noch so viel reingeben. Es bleibt null. Es braucht beide. Es müssen beide Verantwortung wahrnehmen, sonst geht es nicht. Und für die, die es vielleicht gerade schwierig haben zu dem Thema, auch wenn beide nur so wenig eingehen, ihr könnt das x-fach wiederholen, ihr kommt nie auf null. Es gibt immer noch etwas, wo man wieder aufbauen kann und wo man wieder multiplizieren kann und wo wieder etwas Grosses daraus werden kann. Jetzt gehen wir ein bisschen spezifisch auf das ein, was Liebe heisst. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus uns die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln und dergleichen, sondern heilig und makellos. Das neue Leben tut da noch witzig formulieren, was sie als Schönheitsideal verstehen. Was heißt Liebe? Ich glaube, Liebe heißt, den anderen so gesehen, wie er von Gott denkt ist, sich reinzugeben, dass er sein Potenzial kann, zur vollen Entfaltung bringen, seine Berufung fördern. Und wenn wir uns Jesus als Beispiel nehmen, gehen wir mal nachschauen, wie es mit dem Petrus gelaufen ist. Jesus hat den Petrus gern gehabt. Und er hat ihm ziemlich am Anfang gesagt, du hast jetzt nicht mehr Simon, sondern Petrus. Da hast Fels. Und schaut mal, wie sich der Petrus als Jünger verhalten hat. Große Klappe, auf dem Wasser laufen, versoffen. Riesen Maul und dann drei Schüsse mit dem Schwert und dem Soldat das Ohr abhauen. Nachher aber, wo es um die Flüge gegangen ist, klein beigehen, Rückzug. Und dann, ja, jetzt geht es halt nicht mehr, jetzt gehe ich wieder fischen. Es war halt vorbei gewesen. Der Petrus ist noch überhaupt kein Fels gewesen, als er mit Jesus unterwegs war. Nachher, als er als Apostel in den Gemeinden geschaut hat, ist er sehr wohl in den Fels eingewachsen. Jesus hat das in ihm gesehen und hat ihn gefördert, hat ihn genommen, wie er war. Und hat gewusst, der wird mal so. Hat das schon über ihm ausgesprochen, was noch nicht war. Ich glaube, das heisst Liebe. Das zu sehen, was du denkst, auch wenn die Realität jetzt gerade noch ein bisschen anders ist. Und dann, glaube ich, gibt es auch die Art von Liebe, wo es darum geht, Abweg aufzuzeigen und zu bekämpfen. Das, was von Adam gefordert war, zu sagen, Eva, jetzt redest du mit der falschen Person über das falsche Thema. Herzustehen und Verantwortung wahrnehmen. Die Verantwortung wird erstaunlicherweise in den Aufforderungen an die Frauen erklärt, dass der Mann die Verantwortung wahrnehmen muss. Ich glaube, da sind wir Männer gefordert und wir sind da aufgefordert, das wahrzunehmen, weil wir eben vielleicht uns gerne ein bisschen drücken. Und da geht es nicht um die Verantwortung, wenn die optimale Woche ist, um die Winterpneum und ihre. Sondern da geht es vielleicht darum, hey, wann haben wir das letzte Mal zusammen gebetet? Wann ist es wieder mal dran, dass wir miteinander über unsere Zukunft reden? Was wirklich dran ist, die nächsten 5 Jahre. Und wenn wir einander helfen wollen, dass sie jetzt wachsen. Ich glaube, da sind wir Männer gefordert, herzustehen. Da fällt uns vielleicht nicht immer so leicht. Das Letzte ist, uns für nichts schade zu sein. Jesus ist da ein krasses Vorbild. Er hat den schlimmsten Job wahrgenommen, den man machen kann. Ich denke, irgendwelches Pascha-Macho-Gehabe hat unter uns Christen einfach nichts verloren. Und jetzt eben das mit dem Unterordnen. Und ich bin da froh, der Simon hat mir letzten Sonntag geholfen mit seiner Predigt und ich möchte die ein bisschen zitieren. Er hatte ja ein Thema gehabt, das Evangelium von der Gottesfurcht. Ich würde jetzt mal sagen, Gottesfurcht ist der Starkstrombegriff für die Unterordnung auf Stufe Steckdose. Könnt ihr das erfolgen? Wir können aus dem lernen. Er hat gesagt, Gottesfurcht ist eine Art der Zuflucht. Also wenn ich Gott als mächtig anerkenne und ihn fürchte, dann weiß ich auch, wenn ich bei ihm bin, bin ich sicher, weil er so gut mit mir meint. Aber transferiert, glaube ich, ist die Idee, dass wir unserer Ehe schadet, wenn wir nicht unsere Sorgen als erstes probieren, mit dem Ehepartner zu besprechen. Ich glaube, es nimmt Schaden, wenn wir zuerst ein Telefon in die Hand nehmen und mit irgendjemandem über irgendetwas, über unsere Eheprobleme schwätzen, wenn wir miteinander versuchen. Ich will mit dem nicht ausschliessen, dass es schwierige Situationen gibt, wo es absolut dran ist, dass man externe Hilfe in Anspruch nimmt. Oder wenn es jemand verweigert, dass man sagt, jetzt muss ich, wenn du nicht mitkommst, gehe ich alleine das besprechen. Aber ich glaube, dass das eine Grundregel sein kann, von Unterordnung, dass das mit dem gemeint ist. Gottes Furcht oder Furcht als Ort des Genuges, dass ich respektiere, da wo ich habe, ist gut. An dem ist Eva gescheitert, oder? Sie gefunden, ja, aber ein bisschen mehr ging ja schon noch, oder? Die Sprüche tun das fast ein bisschen zynisch zitieren. Sie sagen, wohnst du gescheiter in einem Haus, wo das Dach räumt, wie mit einer nörgelnden Frau verheiratet sein. Und ich glaube, dass die Genüge, und ich rede da immer, wir müssen das beide können. Der Paulus betont es einfach, für Mann und Frau. Aber eine Dankbarkeit in dem, was wir haben, ihr beide macht den Status aus, wenn ihr als Ehe lebt. Wenn ihr für eine Wohnsituation habt, wenn ihr für wirtschaftliche Verhältnisse habt, wenn ihr in der Gesellschaft, in welcher Liga dann ihr euch bewegt, das ist das Ergebnis von euch beiden. Und mit dem zufrieden sein, wie es ist, glaube ich, ist ein Teil von Unterordnung. Simon hat gesagt, Gottesfurcht löst Demut aus. Und Demut ist nicht einfach so ein bisschen unterwürfiges Handlanger hinten anlaufen. Sondern Demut hat den Begriff Mut drin. Das ist mutiges Dienen. Wir sind Tester und Trut aus der Bibel in den Sinn gekommen. Die uns da, finde ich, super Vorbilder sind. Die sind also bis an die moralische Grenze, finde ich, gegangen und haben auch Initiativen ergriffen. Sachen gemacht zum Wohl vom Gesamten. Hat mit Unterordnung zu tun. Und das Letzte ist, hat Simon gesagt, Gottesfurcht ist, zu akzeptieren, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Abgebrochen auf Mann und Frau, und das sind wir, glaube ich, in der heutigen Zeit, ist das sehr aktuell. Männer werden nicht bessere Männer, wenn sie weiblicher werden. Und wir werden nicht besser, wenn wir uns versuchen, gegenseitig ähnlicher zu sein. Und weiblicher ist nicht geistlicher. Das sind gute Unterschiede herum und die gilt es zu akzeptieren. Die sind gut, die müssen wir nicht umbauen. Wenn wir die Unterordnung am Beispiel von Gott anschauen, müssen wir auch sehen, dass er eigentlich grundsätzlich wünscht er ein sehr eine möglichst ebenbürtige Beziehung zu uns. Er will die Unterordnung nicht per Gesetz verordnen, sondern er will, dass ein Herzensanliegen ist für uns. Es heisst, er hat den Menschen nur wenig geringer gemacht als die Engel. Und er hat bewusst den Menschen möglichst ähnlich gemacht wie ihn selber. Und wir reden hier von Gott und Menschen. Das sind immer noch zwei riesen Unterschiede. Wie viel mehr, glaube ich, muss unsere Aufgabe sein, als Mann und Frau eine echte Augenhöhe miteinander zu leben. Und ich glaube, der Begriff Unterordnung im Sinne von gegenseitiger Unterordnung schließt das überhaupt nicht aus, sondern ist eine Basis dazu. Wieso tut er denn das jetzt so geschlechterspezifisch betonen? Das, was ich jetzt erklärt habe, ich bin teilweise schon ein bisschen in den Modus verfallen, mit Frau und Mann spezifisch. Aber das ist grundsätzlich Aufgabe für uns beide. In diesen Fähigkeiten müssen wir uns beide trainieren. In der Ehe wird es einfach besonders betont. Wieso macht er das? Das eine, glaube ich, das sind Wunden aus dem Sündenfall, die wir mitnehmen. Und die sind immer noch ein bisschen am Eitern. Und indem wir deren Anweisung Sorge tragen, können wir einander schützen. Können wir dort, wo wir unterschiedlich verletzlich sind, einander sagen? Das ist fast das Einzige, was in der Bibel konkret genannt wird, was Männer sollen und Frauen. Ich habe gesucht, du findest nie, dass eigentlich die Frau die Waschmaschine ausräumen sollte. In all diesen Fragen, wer macht was? Wer nimmt für was Verantwortung noch? Wer ist wie? Es steht auch nichts über Röcke und Hosen. Da sind wir völlig frei. Das ist die Bibel, finde ich, absolut modern. Und in dem Punkt gibt es uns einen Hinweis. Und ich glaube auch, viel Literatur, wenn man liest über Mann und Frau, die haben immer ein bisschen auch die Gefahr, sehr vieles zu sagen. Und zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Und da tut man immer gewissen Leuten unrecht. Die sind absolut Mann, auch wenn sie jetzt halt gerne tanzen. Oder die ist absolut Frau, auch wenn sie super findet zum Kompressoren oder was sind was. Da ist die Bibel völlig offen. Sie gibt uns eigentlich nur in dem Punkt Hinweis. Und ich glaube, das hat etwas mit der Verletzlichkeit von unserer Würde zu tun. Dass wir aufgrund von dem, was dort passiert ist, an anderen Stellen verletzlich sind und einander können unsere Würde berauben, wenn wir auf das nicht speziell Acht geben. Ich möchte hier eine fiktive Situation beschreiben, die uns vielleicht ein bisschen hilft, das zu verstehen. Und zwar, nehmen wir an, ein Mann geht heute heim und findet, jawohl, jetzt habe ich sie ja wieder mal gehört und das stimmt eigentlich, ich sollte schon lange wieder mal einen Blumenstrauß posten. Und dann nimmt sich das wirklich fest vor, schreibt sich die Agenda ein, am Dienstag, wenn der Laden offen hat, kann ich einen Blumenstrauß posten und ich mache das. Und er geht heim, lässt sich einen Kaffee aus und sagt, ciao an zu der Frau. Und sie sagt, ja, nein, danke, aber du, hast du gehört heute Morgen? Blumenstrauß, wäre dann wieder mal dran, hä? Der Mann löst es gerade ab. Da werden die männlichen Kirnbotenstoffe ausgesendet. Da kann der Mann 3 Wochen lang ein Blumenstrauß gar nicht mehr denken. Ihr seht, die Situation ist in der Sackgasse. Und ich glaube, die zeigen ein bisschen die Verletzlichkeit auf, die unterschiedlich. Wenn ein Mann zu lang in einer Frau eben die Blumen, wie auch immer denn die sind, nicht bringt, wird sie ihre Würde verletzt, wird sie links liegen gelassen. Und umgekehrt, wenn die Erwartung da ist, die Zufriedenheit, wird es auf der anderen Seite das Gleiche passiert. Und wir kommen in eine Negativspirale. Ich glaube, das ist der Grund, wieso uns der Paulus da spezifische Anweisungen gibt. Das Ganze, finde ich, lohnt sich absolut. Ich will sogar von einem Kraftwerk von einem Leib und einer Seele reden. Ich glaube, es gibt nichts, wo einen Mann mehr stärkt, wie eine Frau, die ihn achtet und respektiert, obwohl sie ihn kennt. Und ich glaube, es gibt nichts, wo eine Frau schöner erstrahlen lässt und wirkungsvoller macht, wie ein Mann, wo das sieht, wo manchmal noch nicht ist, ihre, und sich für das breit macht. Ich glaube auch, dass aufgrund von dem, wie wir das als Eltern leben in der Familie, mir den Kind etwas mitgeben zu diesen 2 wichtigen Bausteinen von persönlicher Reife und ihnen mit denen auch einen Vorgeschmack geben, wie Liebe und Unterordnung in Bezug auf unseren himmlischen Vater, aber auch in Bezug auf eine spätere Beziehung kann sein. Ich glaube auch, dass gesunde Ehen ein wichtiger Bestandteil sind von unserer Gemeinde. Und ich glaube absolut daran, dass unsere Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass die kleinste Mikrozelle von unserem Staat, von unserer Gesellschaft gesund ist und dass wir da viel bewirken können. Und ich sehne mich danach, dass wir Christen nicht nur bekannt sind dafür, dass wir gegen Sex vor der Ehe sind, ein Problem mit der Homosexuellen und Scheidung und Wiederverheiratung ein schwieriges Thema ist, sondern dass wir dafür bekannt sind, dass von uns aus da Kraft ausgeht. Dass da leuchtende Beispiele sind, dass Scheidungskinder wieder Mut bekommen, zum Willen heiraten, weil sie gute Beispiele sind. Für das Ziel, für die Vision lohnt es sich absolut, sich die Themen von Paulus zu Gemüt zu führen. Und ich glaube sogar noch, dass eine evangelistische Kraft dahinter hat. Ich bin am liebsten dort auf Besuch, wo ich spüre, die zwei haben es gut miteinander. Mit Ehepaar, die es gut haben zusammen, ist man gerne zusammen. Von denen lässt man sich auch namens einladen. Denen nimmt man etwas ab. Und ich glaube, dass wenn wir miteinander das leben, dann ist das eine Form von Anbetung, wo wir wie ein Lied, wie ein wunderschönes Musikstück zur Ehre von Gott ein Duett spielen Wir haben jetzt ein Musikstück vor, oder wir sehen einen Film von einem Musikstück. Das ist ein Flügelhorn-Solo. Ich habe das ausgelesen, weil ich finde, dass dort die Thematik Unterordnung und Liebe nochmal auf eine andere Art erklären. Als Orchester musst du den Solisten ein bisschen gern haben. Du musst es best wollen. Du musst mitfiebern, dass er in dem Moment, wo er Solo spielt, kann brillieren. Du musst voll Konzentration da sein. Du musst deine Lautstärke zurücknehmen, als dass der Solist an dem Moment vom Konzert eine Top-Leistung abrufen. Und du freust dich mega über den Applaus, wenn es ihm gelingt. Und der Solist muss genau auf seinen Einsatz warten. Eine Zehntelsekunde hört man, wenn er den Sport einsetzt. Es gibt Stellen, wo er gar nichts spielen muss. Er muss sich im Rhythmus vom Orchester unterordnen. Und wenn das beide machen, entsteht etwas Schönes, etwas, was Gott dir macht. Und das, der Segen wünsche ich euch allen für eure Ehen. Wir hören jetzt miteinander das Stück und haben nachher eine Gebetszeit, wo die Idee ist, dass man persönlich mit Gott redet, ihn fragt, was ist in unserer Ehe dran, in meiner Beziehung, wo muss ich üben, Unterordnung oder Liebe. Ihr dürft auch, wenn euch etwas aufgegangen ist, laut beten. Es wird nach dem Musikstück eine Zeit von der Stille, wo wir das machen, und die wird abgeschlossen durch den Musikstück von der Milena und vom Domi. Amen.